Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 59. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ein frohes neues Jahr euch allen. Es ist zwar nicht der erste, aber der zweite Januar. Und wie so oft zu Beginn eines neuen Jahres nehmen wir uns gute Vorsätze vor.
Unsere Neujahrsvorsätze.
Ich halte eigentlich nicht viel von Vorsätzen, da es oft beim guten Vorsatz bleibt und weniger zum Machen kommt. 36% der Menschen mit guten Vorsätzen geben bereits zwischen einem Tag und einem Monat auf. Ich würde eher sagen, ich habe Ziele für das nächste Jahr, aber daran will ich mich jetzt nicht zu lange aufhängen. Ich möchte im Jahr 2025 mein Sportpensum leicht steigern, mehr Dinge erleben und neue Erfahrungen machen und noch achtsamer und bewusster durchs Leben gehen. Und ich bin nicht allein. Viele von uns haben in den ersten Wochen des Jahres große Ziele. Fitter werden, gesünder leben, vielleicht sogar das eine oder andere Kilo verlieren. Gerade jetzt nach Weihnachten. Die festlichen Tage sind schließlich auch bekannt für die vielen leckeren Plätzchen, das üppige Essen und nicht zu vergessen, das ein oder andere Gläschen Sekt, insofern wir euch das nicht in der letzten Folge mies gemacht haben. Besonders bei der Ernährung stehen die Vorsätze häufig ganz oben auf der Liste. Im Januar mache ich eine Diät. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft dieser Satz jetzt schon kam. Aber wie realistisch sind diese Ziele, die wir uns zu Beginn des Jahres setzen, wirklich? Und warum fällt es so vielen so schwer, sie langfristig umzusetzen? Voller Tatendrang beginnen wir das neue Jahr mit großen Zielen und einer Vorstellung davon, wie wir unsere Ernährung endlich umkrempeln wollen. Aber schon nach ein paar Wochen sind die Motivation und die Disziplin nicht mehr ganz so stark. Warum ist das so? Warum geben viele ihre Vorsätze schon nach kurzer Zeit wieder auf? In dieser ersten Folge unseres Podcasts schauen wir uns die häufigsten Stolpersteine an und geben euch praktische Tipps, wie ihr eure Ziele realistisch und nachhaltig erreichen könnt, ohne euch von den vielen Versuchungen, die uns das Leben bietet, entmutigen zu lassen. Und wir wollen einmal hinterfragen, ob Diäten nur ästhetische Zwecke haben oder ob mehr dahinter steckt.
Talk der Woche.
Ich spreche heute mit Nancy Risos. Nancy Risos ist eine erfahrene Expertin im Bereich Gesundheit und Ernährung mit einer fundierten Ausbildung in BWL und Steuerberatung. Nach über 20 Jahren in der Steueroptimierung entschied sie sich, ihrer Leidenschaft für Gesundheit zu folgen. Schon in jungen Jahren war sie von Themen wie Fermentieren, Sprossen und gesunde Ernährung fasziniert. Ihre Begeisterung für Gesundheit und alternative Heilmethoden führte sie zu zahlreichen Ausbildungen, darunter die Zertifizierung zur ganzheitlichen Ernährungstrainerin, Fastenbegleiterin und Therapeutin für Frauengesundheit. Nancy hat sich intensiv mit Themen wie der Reversibilität des biologischen Alters, Mitochondrienmedizin und Mikronährstoffmedizin beschäftigt und ihre Expertise kontinuierlich ausgebaut. Als Co-Autorin hat sie das Buch Funktionelle Smoothies und die Symphonie der Moleküle mitgeschrieben und arbeitet derzeit an einem weiteren Buch. Nancy, schön, dass wir uns sehen und sprechen. Wie geht's dir heute?
Du, wunderbar. Es wird langsam kalt draußen, aber das ist ja nicht das Schlechteste.
Also die Folge erscheint am 2.1. Das heißt, das Jahr ist noch ganz frisch und viele Menschen haben gute Neujahrsvorsätze. Die meisten beziehen sich auf das Thema Ernährung. Ja, sie wollen fitter sein, sie wollen sportlicher sein und vor allem Gewicht verlieren. Aber 44% nehmen sich vor, sich gesünder zu ernähren. Warum legen so viele Menschen den Fokus auf eine gesunde Ernährung, wenn das Jahr beginnt?
Ja, ich glaube, das ist schon einer der essentiellen Faktoren. Damit haben wir einfach einen wahnsinnig großen Hebel. Und ich sehe das immer wieder. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und da sind ganz, ganz viele Menschen, die sind unfassbar fleißig, was den Sport betrifft, schauen aber leider nicht auf ihre Ernährung und kommen keineswegs zum Ziel. Also ich glaube, Ernährung ist ein monströs großer Hebel. Wenn wir das gut im Griff haben, fallen viele andere Sachen leichter.
Bei den meisten bleibt es bei den guten Vorsätzen und geben auch schnell wieder auf. Was sind aus deiner Meinung die größten Hürden dafür, dass die Menschen es nicht schaffen, ihre Ernährungsziele durchzuhalten oder durchzuziehen?
Ja, ich glaube, die meisten setzen sich die Ziele einfach zu ambitioniert. Ja, also ich bin so ein Freund von Small Steps, also wirklich kleine Schritte. Es gibt auch mal einen Rückschlag und einfach die Ziele nicht so groß setzen. Ja, die wollen ab 1. Januar keinen Alkohol mehr trinken, keinen Zucker mehr essen, keinen Gluten mehr und haben eine riesenlange Liste. Aber das können wir nicht. Wir sind einfach nicht so diszipliniert. Und ich glaube, der Schlüssel ist peu à peu gesunde Routinen in den Alltag zu bringen, die einfach leicht realisierbar sind und mit sich selbst auch nicht so streng sein und auch mit einem Rückschlag gut umgehen zu können.
Lass uns konkret werden. Was schlägst du vor? Also wie sollen wir anfangen?
Also konkretes Beispiel, das habe ich heute auch vorgeschlagen, einfach mal 19 Mahlzeiten pro Woche, so als kleines Ziel. Ja, das ist absolut gut schaffbar. mal anzufangen, auf das Snacking zu verzichten. Ja, das ist ja heutzutage ein Riesenthema, dass die Leute gar nicht mehr in eine normale Blutzuckerregulation reinkommen. Die pushen sich permanent nach oben, weil hier ein Snack, da ein Snack. Ich glaube, wenn wir aufschreiben würden, wie oft wir tatsächlich am Tag essen, dann ist das nicht 3-mal, sondern wahrscheinlich 12-mal. Und wenn ich da mal ganz, ganz konkret mir vielleicht auch vor Augen halte, ja, ich kann mir ein Post-it an den Kühlschrank kleben mit einer Strichliste und einfach versuche wirklich 3-mal am Tag mich richtig gut satt zu essen, ja, und dann 2-mal die Woche zu probieren, einfach mal das Abendbrot zu skippen. Das ist nicht aufwendig, nicht schwierig. Und mit solchen kleinen Schritten einfach voranzukommen, das wäre so eine Idee.
Viele versuchen auch intermittierendes Fasten. Was hältst du davon?
Das ist sicher gut, gerade wenn der Darm auch ein bisschen eine längere Pause hat. Aber ich bin ganz offen, also das Ziel Autophagie erreichen, also diese Selbstreinigungsmechanismen des Körpers, was viele sich davon erhoffen, wird in der Tat nicht so erreicht, wie man es in einer richtigen Fastenkur erreichen könnte. Ja, also ich sag mal, das Level an Autophagie ist da, aber es ist doch sehr, sehr niedrig. Wirkliche Effekte gehen nach 72 Stunden erst los. Von daher nice to have. Und ich glaube auch, gerade wenn man abends vielleicht das Abendbrot recht früh einnimmt, hat man deutlich bessere Schlafergebnisse. Ich track ja immer mit dem Ura-Ring. Und die Leute kommen einfach besser in Tiefschlaf, haben mehr REM-Schlafphasen. Also es hat schon tolle Effekte, diese lange Pause. Auch Melatonin wird ja auch nur gut hergestellt, wenn wir abends keinen vollen Magen haben. Aber es ist ein guter Ansatz, aber man kann es auch noch besser machen.
Lass uns über das komplette Fasten sprechen. Also quasi keine Nahrung zu sich zu nehmen und nur Wasser. Wie sieht es da aus?
Also ich mache gelegentlich ein Heilfasten, wo ich allerdings schon auch mit Gemüsebrühen arbeite und mit klaren Säften, wo ich kalorisch so auf 300-400 Kalorien maximal pro Tag bin. Das muss man können, ja. Also das ist für viele Leute eine echt große Herausforderung. Ist meines Erachtens nach auch im Alltag schwierig umzusetzen, ja. Da gibt's ja viele Fastenkliniken, wo die Leute dann hinfahren und gutes Ablenkungsprogramm haben mit viel Wanderung und allem drum und dran. Hat ganz großartige Effekte, also wenn man sich da mal die Studienlage anschaut, was da alles für ja Mechanismen in unseren Körper in Kraft gesetzt werden, ist das durchaus sehr, sehr empfehlenswert. Also ob das jetzt Entzündungen sind, die nach unten gehen oder Zellreparaturmechanismen, die einfach in Kraft treten, IGF-1 wird runtergefahren. Also man kann da wirklich ganz, ganz viele positive Effekte erzielen, aber ich glaube, die Challenge ist schon sehr sportlich und ich kenne wenig Leute, die das wirklich erfolgreich durchziehen.
Ja, es gibt ja einen Pionier, der die sogenannte Fasting Mimicking Diet erfunden hat, Walter Longo. Was ist das?
Also das ist natürlich ein großartiges Konzept, was ursprünglich für Krebspatienten entwickelt wurde, sage ich mal. Man hat herausgefunden, dass Patienten die Krebstherapie deutlich besser vertragen, wenn sie im Fastenmodus sind. Jetzt kann man natürlich unmöglichen Krebspatienten fasten lassen. Und Professor Walter Longo hat über sehr, sehr viele Jahre geforscht und hat herausgefunden, dass man diesen FMD-Faktor auch herstellen kann, wenn man eine kalorische Restriktion vornimmt. Und die ist gar nicht so dramatisch, ja. Also das ist ein 5-tägiges Programm. Am ersten Tag noch 1100 Kalorien, an den 4 Folgetagen 800 Kalorien. Und er hat herausgefunden, dass wir mit diesem Programm dennoch Autophagie erreichen können, obwohl wir essen dürfen. Und das ist natürlich was sich auch leicht in den Alltag integrieren lässt, ja.
Wie sieht das aus, was man da zu sich nimmt? Sind das Gemüsesuppen oder
Säfte? Also es ist natürlich eine pflanzlich basierte Ernährung, aber man kann da wunderschön herumspielen, sage ich mal, ja. Ganz, ganz viele leckere Rezepte, die letztendlich darauf zielen, dass wir wenig Protein zu uns nehmen, weil wir wollen katabol unterwegs sein. Ja, also lässt man auch diese ganzen tierischen Produkte weg. Sehr, sehr gemüselastig, wenig Obst, aber etwas Obst ist erlaubt, gerade das nicht so zuckerhaltige Obst. Und das Ziel ist dann auch, unter 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag zu sein, so dass man wirklich den metabolischen Switch schafft von Kohlenhydratwechsel zum Fettstoffwechsel. Und um mal vielleicht ein paar Rezeptideen zu nennen, also je nach Jahreszeit, also man kann im Winter da natürlich viel mit tollen Suppen arbeiten, gemüselastige Suppen mit einer Brokkolisuppe und all diesen Sachen. Im Sommer kann man wunderschön mit einem Grapefruit-Radicchio oder mit einem Chicory-Salat arbeiten, also da gibt es ganz, ganz tolle Rezeptideen. Am Morgen könnte man einen schönen Kokosjoghurt mit Chia und Heidelbeeren beispielsweise, wertvolle Öle. Öle haben ja eine ganz, ganz tolle Funktion für die Doppellipidmembran unserer Mitochondrien. Also das ist auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Und das muss man auch gar nicht nur während der Scheinfastentage nehmen, sondern das sind wunderbare Rezepte, die man auch darüber hinaus mal zwischendurch einfach kochen kann, um wirklich, ja, vielleicht das als Anstoß zu nutzen für eine nachhaltig gesündere Ernährung.
Ja, du hast es gerade eben angesprochen, Öle sind wichtig für uns, auch auf zellulärer Ebene. Viele Menschen denken aber, dass Fette Fett machen.
Ja, natürlich absolut überholt, ganz klar. Also ich sag mal, Kohlenhydrate sind ganz klar die Übeltäter. Wenn wir eine Zeit lang auf Fette verzichten, dann werden wir erst krank und dann sterben wir. Wenn wir auf Proteine eine Zeit lang verzichten, genau das Gleiche. Und wenn wir vielleicht die Kohlenhydrate etwas reduzieren, dann werden wir erst schlank und dann gesund. Das ist immer so der Spruch, der mir dazu einfällt. Also Fette sind so, so essentiell, ja. Also das ist in meinen Augen einer der Key-Faktoren. Und gerade wenn man sich zum Beispiel auf so eine In-Body-Waage mal stellt und dann mal auf den Phasenwinkel schaut, ja, da sind viele Menschen einfach richtig schlecht aufgestellt, ja. Und dann nehmen die mal ein halbes Jahr lang hochwertige Öle zu sich. Also sollte natürlich auch eine tolle Qualität sein. Polyphenolhaltiges Olivenöl, frisch gepresstes Leinöl, gutes Omega-Öl. Und dann kann man innerhalb von relativ kurzer Zeit einen ganz, ganz tollen Effekt auf Zellebene sehen.
Es ist ja so, wenn wir eine Diät machen oder fasten, nehmen wir ein Körpergewicht ab. Die Kunst besteht ja darin, dass wir an den richtigen Stellen abnehmen, weil wichtig ist ja, dass man keine Muskelmasse abnimmt. Wie können wir das sicherstellen?
Also das ist jetzt auch wieder ein ganz spezieller Vorteil vom Scheinfasten, weil da hat man wirklich in den Studien gesehen und ich habe das auch selber nachgemessen. Also wir haben ja wirklich vor Ort diese Kuren lange hier in der Heilpraxis in Starnberg durchgeführt. Wir haben die Leute am Tag 1 auf die Tanita gestellt. Da sieht man Viszeralfett, Körperfett, also all diese Parameter, Muskelanteil, und haben sie nach dem Tag 5 wieder darauf gestellt. Und wir haben gesehen, dass da so gut wie keine Muskelmasse verloren gegangen ist, weil es nur eine ganz, ganz beschränkte Dauer von 5 Tagen ist. Ja, also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, so eine Kur zu verlängern auf 10 oder auf 12 Tage. 5 Tage sind der optimale Zeitpunkt, weil man wirklich an Tag 4 und 5 auch den Höhepunkt der Autophagie erreicht. Und Muskelschwund ist bei dieser Art der Ernährung, obwohl man sehr, sehr katabol unterwegs ist mit fast keinem Eiweiß, ist in der Regel kein Problem, Gott sei Dank.
Also wird Fasten ja auch oft als Mittel zur Aktivierung von Sirtuinen beschrieben. Sirtuine, das ist ein Signalpfad von vielen. Und kannst du uns erklären, warum es vorteilhaft ist, genau die Aktivität von Sirtuinen zu steigern?
Ja, das sind ja unsere Langlebigkeitsenzyme, sage ich mal. Und am Ende des Tages ist das einfach ganz, ganz essentiell. Man hat ja in Studien gesehen, dass die, wenn man sie fördert, ganz, ganz viele positive Effekte haben. Und man kann sie durch Fasten aktivieren. Man kann sie auch durch gewisse Sportarten, Ausdauersportarten nach oben bringen. Und dann gibt es aber auch gewisse Lebensmittel, die die Sirtuinaktivität nach oben treiben, die man dann natürlich auch wieder gezielt einsetzen kann im Rahmen von so einem Scheinfastenprogramm, dass man das dann mit einbildet. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir gucken, dass wir Sirtuinaktivität nach oben bringen, weil es eben ganz, ganz viele positive Effekte hat, genau.
Ja, also es ist, glaube ich, unbestritten, dass Kalorienreduktion ein, ich nenne es immer, Longevity-Motor ist. Aber wie oft soll man denn fasten? Also du hast ja gesagt, das ist kein Dauerzustand. Aber was ist so deine Empfehlung? Wie oft im Jahr sollte man fasten?
Also ich persönlich faste 2-mal im Jahr. Einmal im Frühling, einmal im Herbst. Ich habe Leute gerade, die auch Gewicht verlieren möchten, obwohl das in meinen Augen immer nur ein positiver Nebeneffekt sein kann. Weil bei mir steht wirklich das Thema Zellerneuerung im Vordergrund. Aber es gibt Leute, die machen einmal pro Woche Scheinfasten. Einmal pro Monat machen die das Scheinfasten. Und das darf man durchaus machen, ja, aber ich würde natürlich auch aufpassen, also irgendwelche untergewichtigen Menschen oder sehr, sehr ältere Menschen, da wäre ich vorsichtig. Also ich denke, bei gesunden Menschen wäre 2-mal im Jahr ein super Anhaltspunkt.
Ich bin mal ganz neugierig, hast du schon mal dein biologisches Alter gemessen?
Und, jedes Jahr.
Jedes Jahr. Wie hat sich's verändert?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das etwas schlechter geworden in der Corona-Zeit. Also ich war immer so 16 Jahre unter meinem tatsächlichen Alter. Ich bin dann etwas nach oben gegangen, hatte dann nur noch 13 Jahre besser nach. Muss man gar nicht weiter ausholen. Aber es hat sich auf jeden Fall etwas verschlechtert. Und dann habe ich aber ein paar Parameter wieder angegriffen und bin jetzt wieder auf 16 Jahre unter dem tatsächlichen Alter. Was jetzt aber auch langsam schmerzt, weil jetzt vorne auch schon eine 3 steht.
Das ist trotzdem sehr bemerkenswert.
Letztes Jahr war es immer noch eine 29. Aber wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, um da wirklich aktiv Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass gerade das Thema Fasten ein ganz essentielles Mittel ist. Ja, also es gibt 1000 andere, das weißt du selbst am besten. Ja.
Was machst du noch? Also wir haben gehört, du gehst zweimal die Woche ins Fitnessstudio, machst Krafttraining, gehe ich mal von aus. Regelmäßige Fasten, was machst du noch?
Also ich gehe fast jeden Tag Eisbaden. Ich fahre die Tochter immer in die Schule und also im Winter natürlich, gell? Ich sag mal, die Saison beginnt so Ende Oktober, wo dann die Temperaturen langsam zurückgehen und wo es wirklich Spaß macht. Im Sommer ist es dann die Kryokammer, wo ich immer wieder mal bin. Ja, Sauna ist natürlich auch was. Also letztendlich diese ganzen Hormesis-Reize, ja, ich sag mal, da gehört Fasten dazu, da gehört Sauna dazu. Einfach dem Körper zu zeigen, wie wichtig es ist, diese Regulationsmechanismen aktiv zu halten. Also das ist, glaube ich, ein Kernelement. Dann bin ich natürlich auch mit der Ernährung relativ vorbildlich. Versuche diese ganzen Schwermetalle möglichst rauszulassen. Also Thunfisch oder Lachs kommt bei mir absolut nicht mehr auf den Tisch. Das ist ganz, ganz klar. Also da bin ich schon sehr, sehr bewusst. Schau, dass ich ein sauberes Wasser nur trinke. Und Schlaf ist auch natürlich ein Riesenfaktor, gell? Also ich sag mal, wenn man da misst, sieht man auch einfach, wie gut uns das tut, um da fit zu sein. Und wir kommen auch um das Thema Ergänzung natürlich nicht mehr drum herum. Es ist einfach so, auch wenn wir uns top ernähren und ich mache wirklich ganz viel selbst angebaut und vom Biofeld, aber selbst damit ist man nicht überall gut aufgestellt. Also den ein oder anderen Supplement habe ich dann auch noch mit dabei.
Wir haben ganz am Anfang, glaube ich, das Thema Autophagie gehabt. Ich glaube, wir müssen noch mal erklären, was Autophagie genau ist.
Genau, also letztendlich geht es darum, dass man sich das vorstellen kann wie so eine körpereigene Müllabfuhr. Ja, also wir haben einfach Zellen in unserem Körper, die nicht mehr so ganz gut funktionieren und wir können selber diese Zellen recyceln im Rahmen von dieser Autophagie. Also ich sage immer, das ist wie so ein Zellreset. Es lässt sich kaum messen, also es gibt jetzt nicht so den Parameter wie Urinsticks, wo ich schauen kann, bin ich in Ketose. Das heißt, das gibt's bei der Autophagie nicht. Man hat zwar im Rahmen von einer Studie zu Calm Restricted Eating, hat man gewisse Genexpressionen von Proteinen gemessen, die quasi diese Autophagie oder an der Autophagie beteiligt sind. Und da hat man einfach gesehen, wie Autophagie entsteht, wann sie den Höhepunkt erreicht. Aber letztendlich ist es wie eine Müllabfuhr der eigenen körperlichen Abfälle, sage ich mal. Und das hat natürlich ganz tolle Effekte.
Sehr gut erklärt, vielen Dank. Was sind denn deine abschließenden Tipps für unsere Hörer, die jetzt im neuen Jahr gesund starten wollen, ihr Gewicht verlieren wollen oder vielleicht ihre Ernährung umstellen?
Also ich glaube, meine Nummer 1 Empfehlung ist, macht es nicht im Alleingang. Und das ist, glaube ich, so der wertvollste Tipp. Such dir einen Buddy oder mach vielleicht sogar eine ganze Gruppe. Und das mache ich ja selber auch ständig. Ja, also ich mache ständig Gruppenkurse, die ich anleite. Und das motiviert mich selber auch so großartig in die Umsetzung zu kommen. Und es macht halt gemeinsam alles viel mehr Spaß. Und wenn ich jetzt einfach mal eine WhatsApp-Gruppe oder irgendeine Gruppe aufsetze am Anfang des Jahres, wo man sich gegenseitig Ziele setzt und sich auch unterstützt, vielleicht einmal die Woche trifft, dann ist das ein ganz großer Gamechanger, als wenn ich ganz alleine versuche, da irgendein Programm umzusetzen. Also das wäre so die Nummer 1 Empfehlung. Schaut, dass ihr gemeinsam was voranbringt. Jeder kann sich einbringen, jeder hat tolle Ideen. Der eine ist gut im Eisbaden, der andere hat Ernährungstipps, der dritte hat vielleicht eine Sportempfehlung. Und da einfach Schwarmwissen nutzen. Wir haben hier in München zum Beispiel den Vitality Club. Wir treffen uns alle 6 Wochen und motivieren uns aber ganzjährig gegenseitig mit den neuesten Tipps, ob Infrarot oder ob, also immer wieder neue Empfehlungen, neue Impulse und einfach gemeinsam die Sachen angehen. Ich glaube, das wäre so meine Nummer 1 Empfehlung.
Super. Nancy, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. und dir weiterhin alles Gute.
Ich danke dir, alles Gute euch.
Die Fakten der Folge.
Eine kalorienreduzierte Diät, wie zum Beispiel eine Diät mit 800 Kalorien, kann den natürlichen Prozess der Autophagie anregen. Dieser zelluläre Reinigungsmechanismus hilft dem Körper, beschädigte Zellen zu entfernen und neue, gesunde Zellen zu regenerieren, was besonders bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs von Vorteil sein kann. Fasten fördert die Aktivität von Sirtuinen, die als Langlebigkeitsenzyme gelten. Diese Proteine unterstützen die Zellreparatur, fördern die Gesundheit der Mitochondrien und können dazu beitragen, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Fasten ist somit nicht nur ein Werkzeug zur Gewichtsreduktion, sondern auch ein Baustein für eine längere Lebensspanne. Eine erfolgreiche Diät muss nicht immer eine drastische Nulldiät sein. Es geht vielmehr darum, die richtige Balance zu finden, zum Beispiel mit einer moderat kalorienreduzierten Ernährung, die auf gesunde Fette, wenig Zucker und ausgewogene Nährstoffe setzt. Moderates Fasten und die Reduktion von Kalorien können genauso effektiv sein wie strenge Diäten. Für die meisten Menschen ist es entscheidend, die richtige Menge an Protein und gesunden Fetten in der Ernährung zu haben. Zu wenig Protein kann langfristig Muskelabbau fördern, während zu viel ungesunde Fette das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen können. Eine ausgewogene Diät, die diese Nährstoffe sinnvoll kombiniert, unterstützt die Gesundheit und den Körper, ohne dass es zu einem Energieungleichgewicht kommt. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber genau wie im letzten Jahr dürft ihr noch nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Ich hoffe, diese Folge hat euch ein paar Tipps gegeben, wie ihr eure Neujahrsvorsätze rund um Ernährung und Fitness realistischer und langfristiger eingehen könnt. Denkt daran, es geht nicht darum, sich zu sehr unter Druck zu setzen oder in extreme Diäten zu verfallen, sondern darum, kleine, nachhaltige Veränderungen zu schaffen, die euch wirklich gut tun. Wenn auch du gerade mit den Weihnachtskilos zu kämpfen hast oder einfach auf ein gesünderes Jahr hinarbeiten möchtest, sei nicht zu streng mit dir. Jeder Schritt zählt und manchmal ist es die kleine, konstante Veränderung, die langfristig den größten Unterschied macht. Für weitere Motivation und Tipps abonniert uns gerne, um auch in diesem Jahr keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Was habt ihr für Fragen? Welche Themen soll ich genauer unter die Lupe nehmen und was möchtet ihr in den kommenden Wochen und Monaten wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder nutze den Neujahrseffekt, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Der Januar ist der perfekte Zeitpunkt, um neue, gesunde Routinen zu entwickeln. Nutze diesen frischen Start und baue kleine, aber gesunde Gewohnheiten ein. Ob es ein morgendlicher Spaziergang oder das Zubereiten eines gesunden Frühstücks ist, starte klein und steigere dich mit der Zeit. Warum? Das Neujahr bringt eine psychologische Gelegenheit für ein Reset. Dein Gehirn ist besonders empfänglich für Veränderungen, wenn du dich motiviert fühlst, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und sei dabei nicht zu streng zu dir. Perfektionismus kann dazu führen, dass wir zögern oder sogar aufgeben. Der beste Weg, eine Veränderung einzuleiten, ist einfach zu handeln und kontinuierlich Fortschritte zu machen. Also mein Random Reminder in dieser Woche, nutze den Neujahrseffekt, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt auch in diesem Jahr genauso gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.